Sicher habt ihr schon einmal bemerkt, in manche Schuhe kommt man nicht so leicht hinein wie in andere. In Badeschlappen ist es nicht so ein Problem, da schlüpft man einfach so hinein. Aber in die schicken Sonntagsschuhe hineinzukommen, da braucht es manchmal ein wenig mehr Mühe. Die sind noch ein bisschen fester. Da kann man sich schon mal den Daumen quetschen oder die Ferse klemmen. Hilfe verspricht ein Löffel. Ein Löffel vorwiegend nicht zum Essen, sondern zum Anziehen. Einen Schuhlöffel, eine Anziehhilfe. Nun, bevor ihr euch fragt, worauf will der Pastor bloß hinaus? Ja, tatsächlich, ich möchte unsere beiden Diakone mit einem Schuhlöffel vergleichen. Das meine ich aber nicht geringschätzig, sondern es geht mir um einen konkreten Punkt. Einen Punkt, den ich mit solch einem Schuhlöffel deutlich machen möchte. Wir alle als Christen, wir alle, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, wir alle, die wir zum Heil berufen wurden, die wir ein neues Leben bekommen haben, wir alle sind aufgefordert, die Liebe anzuziehen. Doch in die Liebe schlüpft man nicht einfach so hinein wie in einen Badelatschen. In die Liebe hineinzugehen, diese Liebe anzuziehen, es ist mühevoll, durchaus mühevoll. Und nun haben wir endlich wieder Diakone in der Gemeinde. Und das ist ein Grund zur Freude und zum Lob. Doch die Diakone, sie sind nicht unsere Entschuldigung als Gemeinde, dass wir in Badeschlappen und Schlafanzug der Selbstgenügsamkeit bleiben können. Weil wir haben ja Diakone und die tragen die Liebe auf dem Laufsteg der Gemeinde und präsentieren das, was wir nicht anziehen wollen, das, wo wir nicht hineinpassen wollen. Nein, nein. Die Diakone, sie sind Anziehhilfen für die ganze Gemeinde. Eben wie so ein Schuhlöffel. Dieses einfache Instrument, es hat eine glatte Oberfläche, so dass man sich daran nicht aufreiben kann, dass man hier nicht dran hängen bleibt. Und sie haben eine wunderbare Hebelwirkung. So heben sie einen Fuß mit einem sanften Rutsch in den vorgesehenen Schuh. So soll der wertvolle und würdige Dienst der Diakone sein. Und darum habe ich die Predigt benannt: Anziehhilfe der Liebe. Anziehhilfe der Liebe. Und den Predigttext dafür finden wir in Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Abvers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, welches Bild Paulus hier gebraucht. Im Abschnitt zuvor spricht er bereits von einem Kleiderwechsel. In Vers 9 heißt es: Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Hier wurde ein alter Mensch ausgezogen und ein neuer Mensch, der nach Gott geschaffen ist, angezogen. Die alte Uniform nennt Paulus alter Mensch. Seit Adam tragen wir Menschen die gleichen Lumpen der Sünde. Kleidung, die uns als Feinde Gottes erkennbar macht. Ohne Gott kleiden wir uns in Selbstsucht, in Selbstgerechtigkeit. Wir denken, wir würden schon ein gutes und feines Leben führen. Wir wickeln uns aber in alle möglichen Begierden unseres Herzens und sind schuldig vor Gott. Feinde Gottes, sagt die Bibel. Ja, und der alte Mensch ist wie diese feindliche Uniform, die uns als Feinde Gottes, als boshafte Menschen anzeigt. Doch Jesus Christus ist für Sünder Mensch geworden. Er ist gestorben und auferstanden am dritten Tag. Er wurde entblößt am Kreuz, damit wir uns neu kleiden können. Er wurde verspottet und geschlagen für unsere falsche Begierde, für die Schmach, die wir verdient haben, damit wir in Ehren stehen können, gekleidet in neue, würdige Gewänder. Er wurde von Gott bestraft, er trug den heiligen Zorn Gottes gegen unsere Schuld, damit wir gerecht und heilig vor Gott treten können, vor den König in seinen Thronsaal, vor den Thron der Gnade. Christus trug unsere Sünde am Kreuz, damit wir seine Gerechtigkeit tragen sollen. Und das nennt Paulus den neuen Menschen. Das, was Christus für uns vollbracht hat, das, was er für uns erworben hat, das gibt er uns. Und wir dürfen uns darin einkleiden. Wir dürfen darin völlig geborgen sein. Christus, ja, das nennt Paulus den neuen Menschen. Welch ein fröhlicher Tausch, jubelte Luther. Er nimmt unsere Sünden und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Wir haben also als Christen bereits die Gewänder getauscht. Wir haben gerade gesungen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist das schönste Sonntagskleid. Wir haben bereits die Gewänder getauscht. Durch den Glauben an Jesus Christus tragen wir die Kleider des Heils, die Christus uns dargereicht hat. Das vollkommene Gewand der Gerechtigkeit. Und das haben wir uns nicht selbst geschneidert durch unsere eigenen Werke. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Jeder, der an Christus glaubt, er darf gekleidet werden mit der Gerechtigkeit Christi. Doch genauso wie zu dem alten Menschen allerlei passende Stücke dazugehörten, Paulus nennt es hier in Vers 9 den alten Menschen samt seinen Handlungen. Da gehört etwas dazu. Da ist Zubehör dabei. Die Handlungen des alten Menschen. Und er zählt auf Zorn und Bosheit und Lästerei und dergleichen. Das gehörte alles zu dem alten Gewand. Aber auch von dem neuen Menschen, von diesem neuen Gewand, das wir da reich bekommen, spricht Paulus nun von passenden Handlungen, von einem Zubehör, das dazugehört, und dieses sollen wir auch anziehen. Wer den neuen Menschen angezogen hat, der soll auch die passenden Schuhe, den passenden Gürtel, den passenden Hut dazu anziehen. Und mit diesem Bild ruft er auf, die Christen, die Liebe anzuziehen. Die Liebe in all den unterschiedlichen Handlungen und Werken, die nötig sind in der Gemeinde und in der Gemeinschaft. Zieht die Liebe an. Das ist das passende Stück zu dem neuen Menschen, zu dem neuen Gewand, das wir bekommen haben im Glauben. In vier Bereichen der Liebe mögen uns nun unsere Diakone eine Anziehhilfe sein. Eine Anziehhilfe der Liebe. Zum einen liebevolles Erbarmen. Paulus erschreibt, zieht nun an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das gehört zu dem neuen Menschen dazu. Und der Apostel Paulus macht deutlich, diese Eigenschaften sind nicht bloß die Spezialuniform der Diakone. Nein, was sagt er? Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte. Dieses Zubehör, das ist die Kleiderordnung der Auserwählten Gottes. Es ist die Kleiderordnung aller Gläubigen. Zieht an! Wir alle, die wir uns Christen nennen, wir sollen lernen, was liebevolles Erbarmen ist. Wenn du jemanden in Not siehst, dann soll es dich nicht kalt lassen, sondern ein Mitgefühl wecken. Und die Liebe soll dich drängen zur Hilfe, zum Beistand. Und Liebe ist niemals isoliert, irgendetwas, was man so aufsetzen kann, sondern das ganze Herz ist mit dabei, das ganze innere Wesen entscheidet. Die Griechen, sie beschreiben es so schön hier als die Eingeweide des Erbarmens. Das, was wir hier mit herzlichen Erbarmen übersetzen, es ist wörtlich so schön bildlich, die Eingeweide des Erbarmens. Und damit soll ausgedrückt werden, das ganze innere Wesen soll mit daran beteiligt sein. Dass dieses Erbarmen uns völlig betrifft. Das hat die Gemeinde Jesu Christi von Anfang an gekennzeichnet. Wir haben schon in Apostelgeschichte 6 gehört von diesen ersten Männern, die zum diakonischen Dienst in Jerusalem in der Gemeinde berufen wurden. Denn die Gemeinde Jesu Christi, sie kümmerte sich von Anfang an voller Erbarmen um die Bedürftigen, um die Witwen, um die, die sich selbst nicht versorgen konnten, um die, die in Not waren, die bedrängt waren. Und um das herzliche Erbarmen der Liebe zu fördern und auszuleben, kamen sie an den Punkt, dass sie merkten, wir brauchen die Hilfe der ersten Diakone, damit das bestehen bleiben kann. Ich lese noch einmal aus Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegenüber der Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die zwölf Apostel, aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Liebevolles Erbarmen ist hier so wichtig, weil es heißt, bei der täglichen Bedienung. Hier ging es um echte Versorgung, um Lebensmittel, um mehr Kochlöffel und Esslöffel als Schuhlöffel. Dass die Witwen wirklich das zum Leben Notwendige bekommen haben. Dass sie durch die Spenden der Gemeinde Finanzen und Geld bekommen haben oder zu essen bekommen haben, damit sie am Leben bleiben konnten. Und die Diakone, sie sollten den Bedürftigen darin dienen. Demut ist Dienemut, heißt es. Mut zum Dienen, sich für andere einzusetzen. Und wir sehen auch, warum die Männer hier solch ein gutes Zeugnis, ja einen guten Wandel haben sollten. Denn mal gütig zu sein und mal geduldig zu sein und mal einen guten Tag zu haben, wo man milde ist, wo man freundlich redet und liebevoll handelt, das ist nicht so schwer. Tägliche Bedienung, Milde mit Langmut, das ist eine ganz andere Sache. Wie schnell werden wir ungeduldig und hastig, gereizt und werfen alles hin, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das dachten, oder wenn wir nicht das Ansehen oder die Dankbarkeit erhalten, die wir doch eigentlich verdient hätten. Langmut, es heißt wörtlich einen langen Atem haben. Also Liebe mit Ausdauer, das sollen wir anziehen. Liebevolles Erbarmen, was Ausdauer hat, bei den Hebräern heißt Geduld oder Langmut noch etwas anschaulicher, eine lange Nase haben. Und damit meint es, es dauert lange, bis man wirklich vor Wut schnaubt. Eine lange Nase haben. Man wird nicht so schnell erregt und zornig, wenn es nicht so gut läuft. Nein, man ist gütig und milde und liebevoll und erbarmungsvoll mit Ausdauer. Nun, ich habe ehrlich gesagt noch nie so richtig darauf geachtet, wie lang eure Nase ist, Samuel und Daniel. Ich weiß auch nicht, wie euer Lungenvolumen ist, aber milde mit Langmut, ausdauernde, demütige Liebe, das dürfen wir euch als Gemeinde bezeugen. Und das wollen wir auch als Gemeinde mit euch und von euch lernen. In Erbarmen, da wird die Liebe praktisch. Erbarmen und Güte sind wie so ein Paar Schuhe, die die Liebe zu den Bedürftigen, zu der Not in diese Situation hineintragen. Erbarmungsvolle, gütige, demütige, milde, geduldige Liebe. Das war nötig in der ersten Gemeinde. Und das haben wir so nötig in dieser Gemeinde hier und heute. Wir haben es so nötig. Liebe Gemeinde, zieht an! Zieht an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Ja, lasst uns anziehen, dieses liebevolle, demütige Erbarmen miteinander. Das soll uns kennzeichnen als Auserwählte Gottes, als Christen, als Gläubige. Und lieber Samuel und lieber Daniel, helft uns, dieses liebevolle Erbarmen anzuziehen. Seid uns eine Anziehhilfe, seid uns ein Vorbild darin, indem ihr auf das Erbarmen Gottes schaut. Erbarmen Gottes in Christus. Und seid uns eine Hilfe in dieser Liebe, indem ihr uns hineinhelft wie solch ein Schuhlöffel. Mit der praktischen Weisheit und den Gaben, die Christus euch dazu geschenkt hat. Und zweitens, friedliche Einheit. Dieses liebevolle Erbarmen geht über das leibliche Wohl und die soziale Fürsorge hinaus. Liebesdienst in der Gemeinde ist immer ein geistlicher Dienst. Mit dem herzlichen Erbarmen, gerade durch das herzliche Erbarmen, werden Christen noch viel enger miteinander verbunden. Erst aus der Liebe erwächst Vergebung und Frieden und Einheit. Paulus schreibt hier, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und in Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Wenn das geduldige Erbarmen, das liebevolle Erbarmen schon schwer ist, schwer anzuziehen, schwer auszuleben, wie schwer ist es erst mit der Vergebung? Ich fühle mich schlecht behandelt von ihm. Der hat mir Unrecht getan. Das kann ich nicht einfach vergessen. Gibt es gegenseitige Klagen in einer christlichen Gemeinde? Gibt es Konflikte und Streitigkeiten und Anklagen in einer christlichen Gemeinde? Ja, leider. Aber so ehrlich müssten wir sein. Es gab nie eine Gemeinde, wo es nicht der Fall war. Und so manche Klagen sind sogar berechtigt. Und andere sind eine sündige Reaktion. Aber alle Klagen, sie haben das Potenzial, sie haben diese Gefahr, viel zu zerstören. Wir müssen alle noch hineinwachsen in die vollkommene Liebe. Wir müssen alle täglich aufgefordert sein, zieht an die Liebe. Und bis der Herr wiederkommt, wird es auch Situationen geben, wo wir einander in der Gemeinde vergeben müssen. wo wir einander ertragen müssen, wo wir mit Klagen umgehen müssen. Und darum ist die Liebe so schwer, so angefochten, oft so kurzlebig, so gereizt, so umkämpft. Aber darum ist Gemeinde auch so wertvoll, weil wir gedrängt werden, zieht an die Liebe. Und wo lässt es sich deutlicher erkennen als gerade in Situationen, wo wir merken, wir sind so unterschiedlich. Es passt nicht einfach, man rutscht nicht einfach so hinein. Nein, hier ist Mühe erforderlich. Aber wir wollen die Liebe anziehen. Wir wollen miteinander umgehen lernen. Wir wollen gemeinsam an dem Frieden, an der Vergebung, an Einheit wachsen. Die Apostel, sie ließen Ausschau halten nach Männern voller Weisheit und Geist. Der Liebesdienst in der Gemeinde ist geistlich gesinnt und er braucht weises Feingefühl, fromme und nützliche Handlungen. Wir haben ja eben gelesen, das war der Grund, wie es zur Berufung der ersten Diakone kam. Noch einmal, Apostelgeschichte 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, also die Gemeinde wuchs, da entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Murren ist eine Handlung, die auffallend oft in der Bibel erwähnt wird. Im zweiten Buch Mose, die Wüstenwanderung. Oh, wie häufig lesen wir von dem Volk Israel, wie sie murrten. Sie murrten gegen Gott, sie murrten gegen Mose. Murren gehört nicht zu den Handlungen des neuen Menschen, sondern Murren ist immer eine falsche Reaktion, ja eine sündige Reaktion auf ein Problem. Murren ist eine egoistische Form, sich zu beklagen. Und Murren bedeutet, man hat schnell schon die Erklärungen zur Hand, die einen anderen belasten. Murren bringt einen Vorwurf mit. Es lässt ein Vorwurf laut werden. In Jerusalem war es mit der Versorgung der Witwe nicht immer so einfach. Es gab viele Bedürftige. Sogar die Apostel selbst kümmerten sich mit um die Versorgung, dass es alles geregelt wurde. Und als einige Witwen übersehen wurden, die keine Hebräer waren, sondern aus der griechischsprachigen Welt kamen, da dachten sie gleich an rassistische Motive. Und nicht nur die Witwen selbst beklagten sich, das heißt, es gab ein Murren unter den Hellenisten. Die Witwen, sie sagten den anderen aus ihrem Volk oder ihren Nachbarn Bescheid und plötzlich gab es eine Spaltung, ein doppeltes Lager, die Hellenisten und die Hebräer. Und dieser eine Anlass, dass einige hellenistische Witwen übersehen wurden, es drohte die ganze Gemeinde zu spalten. Und plötzlich dachte man, oh, hier steht ein Vorwurf im Raum. Die Apostel, sie mögen die Hebräer mehr als die Hellenisten, sie sorgen sich um die Hebräer mehr als um die anderen. Sie haben ihre Lieblinge. Ein Murren, ein Vorwurf. Solche Vorwürfe können eine Gemeinde zerstören. Das kann sich von einem kleinen Ereignis, vielleicht nur ein Versehen, zu einem großen und zerstörerischen Problem aufbäumen. Damals wie heute. Und die Diakone, sie halfen in liebevoller Treue, die Sorgen der Gemeindeglieder zu sehen und ihnen beizustehen. Den Streit zu schlichten, in Schutz zu nehmen, wo es angemessen war. Und es ist interessant, es heißt hier sehr deutlich, sie fingen an zu murren. Murren ist nicht ein neutrales Verb, es ist immer eine sündige Reaktion. Murren ist in der Bibel niemals irgendwie nur ein anderes Wort für klagen oder enttäuscht sein. Nein, hier spielt eine sündige, eine falsche Gesinnung mit. Aber wir lesen nicht in der Apostelgeschichte 6, dass die Diakone kamen und erstmal die Witwen ordentlich zurechtwiesen, was ihnen einfällt, den Aposteln solch einen schwerwiegenden Vorwurf vorzubringen. Nun, es wäre nicht ganz unberechtigt gewesen, oder? Aber schaut einmal das Wesen dieser Diakone an. Sie gingen hin, sie sorgten sich für das Problem, was Auslöser war. Und sie trugen dazu bei, dass auch diese falschen Reaktionen und diese falschen Symptome, all das, was aufgekocht ist, zu beruhigen, zu besänftigen, Frieden zu schaffen. Die Apostel, sie sandten die Diakone zu Hilfe und gemeinsam bedeckten sie mit Liebe. Sie haben das Murren vergeben und so die Gemeinschaft gestärkt. Die Unterschiede zwischen Hebräern und Hellenisten, also den Leuten der griechischsprachigen Welt, das war eines der größten und schwersten Herausforderungen der frühen Gemeinde. Wir finden das so häufig in den neutestamentlichen Briefen. Doch die Apostel, sie riefen immer dazu auf, beweist euer gemeinsames Heil. Beweist, dass wir ein gemeinsamer neuer Mensch sind, den wir angezogen haben in Christus. Beweist diese Einheit in Christus durch Frieden in der Gemeinde. Durch friedvolle Einheit in der Gemeinde. Paulus hat nie aufgefordert, ach, es ist einfacher, mach doch eine jüdische, eine hebräische christliche Gemeinde auf und eine hellenistische Gemeinde. Dann haben wir diesen ganzen Vorwürfe und diesen ganzen Stress nicht. Nein, nein, nein. Es war ihm wichtig, es war den Aposteln wichtig. Diese Einheit muss sichtbar werden. Wir sind alle zusammen, eins in Christus, zu einem Leib hineingesetzt. Wir tragen doch alle die gleiche Uniform der Gerechtigkeit Christi. So lasst uns zusammenstehen. Und es ist wichtig, das in den einzelnen Situationen der Gemeinde zu beweisen und auszuleben. Und wir sehen, die Diakone, sie waren maßgeblich an diesem kostbaren geistlichen Gut beteiligt. Sie haben mitgewirkt. Und durch ihren Dienst konnte Einheit und Frieden bewahrt werden in der ersten Gemeinde und so die Liebe wachsen. Und so wird sichtbar, dass nicht die Selbstsucht regiert, sondern Christus in der Gemeinde. Der Friede Christi regiere eure Herzen. Oh, wo solche Unterschiede, wo solche Nöte, wo auch so manche Klagen gelöst werden können. Dass der Friede Christi regiert. Oh, das ist Schönheit von Gemeinde. Liebe Gemeinde, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zieht an, friedvolle Einheit. Lasst uns der Einheit und dem Frieden nachjagen. Das wollen wir anziehen. Darin wollen wir täglich wandeln. Friedvolle Einheit. Und lieber Samuel, lieber Daniel, helft uns als Gemeinde zum Frieden und zur Einheit. Seid uns eine Anziehhilfe. So wie der Schuhlöffel so glatt geschliffen und geölt ist, so wird es nötig sein, in eurem Dienst, in eurem Amt, dass so manches Klagen und so manches Murren nicht an euch hängen bleiben kann, sondern ihr es mit der Vergebung Christi bedecken könnt, abstreifen könnt und ihr die Bereitschaft zur Versöhnung habt, Bereitschaft, die Gemeinschaft zu fördern im Frieden und in der Einheit, dass es wiederhergestellt werden kann. Ja, dieser Schuhlöffel, es soll kein Prügelstab sein, sondern eine Anziehhilfe. Und das ist ein kostbares Amt, das der Herr euch gegeben hat. Der Herr hat uns berufen zu einem Leib. Diese Einheit ist wertvoll, wenn auch mühevoll. Es braucht Hebekraft zum Ertragen, Festigkeit. Möge der Herr euch und uns darin beistehen. Durch Christus, der uns vergeben hat. Durch Christus, der uns in alledem ein Vorbild gegeben hat und Gnade geschenkt hat durch seinen Geist. Und drittens, auferbauende Gemeinschaft. Da, wo in der Liebe die Einheit bewahrt ist, da wächst und gedeiht die ganze Gemeinde. Da wird aufgebaut und gefestigt. Paulus schreibt in Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Wenn der eigene Magen knurrt oder der Nachbar so lautstark klagt und jammert, da ist es schwer, aufmerksam zuzuhören, oder? Doch wo das Erbarmen die Nöte und wo der Friede die Vorwürfe beruhigt und still werden lässt, da erklingt an allen Ecken und Enden geistliche Belehrung und geistlicher Lobgesang. Das Wort Christi wohnt in den Gläubigen. Es wird nicht nur irgendwie akustisch wahrgenommen, es nimmt Raum im Leben. Es verändert, es wirkt, es findet ein Zuhause in unserem Leben. Es gelangt von unseren Ohren zu unseren Herzen. Und die Gläubigen, sie können das Erbarmen Gottes noch besser verstehen und die Vergebung in Christus noch deutlicher erkennen und noch mehr davon profitieren und sich noch mehr davon erfreuen. Und der Mund geht über von Lobpsalmen und Dankpsalmen, die das Herz erfüllt haben. Die Gemeinde soll nicht ein Ort sein des Hauens und des Stechens, wo der eine sich über den anderen erhebt und jeder auf das eigene Recht pocht und den eigenen größten Gewinn sucht. Nein, Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, auf das Wort von Jesus Christus zu hören, es aufzunehmen und gegenseitig im Glauben aufzuerbauen, zum Lob anzuspornen, zu ermutigen, auf Christus zu schauen und ihm nachzuwandeln. Die Apostel, sie sahen die Not, dass den Witwen geholfen wird. Sie sahen diese Notwendigkeit, dass Erbarmen notwendig ist. Und sie sahen auch die Not, dass die Einheit der Gemeinde gefördert werden muss und dass es Handlungen bedarf, dass hier jemand tätig werden muss. Aber sie sahen auch die Not, dass das Wort Gottes und das Gebet nicht vernachlässigt werden darf. Und auch das, es passiert viel zu schnell. Die Gemeinde darf nicht bloß eine soziale Einrichtung sein, sondern das Haus Gottes. Die Gemeinde, sie soll nicht einfach nur dem Gemeinwohl dienen und versorgen und beistehen, sondern hier soll das Wort Gottes gepredigt werden und hier soll zu Gott gebetet werden. Hier soll Gott begegnet werden. Und darum werden die Diakone berufen und die Apostel haben die Möglichkeit zu bestätigen, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Wir bleiben in dem, wozu Gott uns berufen hat, aber wir müssen die Nöte und die Sorgen nicht vernachlässigen. Gott hat Gaben gegeben. Gott hat Gaben gegeben seiner Gemeinde. Und was war das Ergebnis damals? Vers 7 in der Apostelgeschichte 6. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde zum Glauben gehorsam. Das Wort Gottes wuchs. Das Wort Gottes wuchs. Menschen kamen zum Glauben durch das gepredigte Wort Gottes. Und dieses gepredigte Wort, es wurde bestärkt durch das liebevolle Zeugnis der Christen. Dieses Wort Gottes, es wurde unterstützt durch die friedvolle Auferbauung im Glauben in der Gemeinde. In der Gemeinde konnte man sehen an den Früchten der Liebe, des Friedens, der Einheit, oh, hier ist tatsächlich Gott wirksam. Es ist nicht das Wort der Liebe allein. Es ist nicht die Tat des Friedens allein. Es ist das Wort Gottes, welches Erneuerung schafft. Und in dieser ersten Gemeinde haben sie erlebt, Feinde Gottes, Lästerer Gottes, Ungläubige, sie legten durch Gottes Gnade den alten Menschen ab, diese Uniform der Feindschaft, und sie zogen den neuen Menschen in Christus an. Sie wurden gerettet vor dem Zorn Gottes. Sie wurden zu Kindern Gottes. Ihr Leben hat sich völlig verändert. Oh, was für eine Gnade. Auferbauende Gemeinschaft. Hier ist das Wort Gottes wirksam und kräftig und baut und festigt und erneuert. Durch den tätigen Dienst der Diakone konnte die Gemeinde sein, was Gemeinde sein soll. Ein Ort, an dem der Glaube in den Menschen wächst, durch das Wort Gottes. Die Diakone sorgten dafür, dass die Prediger das Wort Gottes predigen konnten mit Gebet. Und sie sorgten dafür, dass die Gemeinde das Wort Gottes hörte und sie so auferbaut wurden und selbst einander halfen und einander belehrten, einander trösteten und stärkten im Glauben. Dass überall da, wo die Stimme erhoben wurde, es nicht mehr das Klagen und das Streiten und das Murren war, sondern Auferbauung. Das Wort Christi wurde gehört. Lob Gesänge wurden angestimmt. Sogar die Priester des alten Bundes, sie wurden zu neuen Menschen. Liebe Gemeinde, lasst uns nach dieser Gemeinschaft suchen. Lasst uns das in dieser Gemeinde suchen, dass das Wort von Christus in unserer Mitte gehört wird. Und in rechter Weise Acht geben auf all das, was unsere Ohren betäuben kann. Auf all das, was uns ablenken kann, was uns stören kann, was uns ein Hindernis werden kann, dass wir als Gemeinde das sein können, was wir als Gemeinde Gottes sein sollen. Ein Ort, wo das Wort Gottes gehört wird und wirksam ist. Und wenn wir geistlich miteinander verbunden sind, einander ermuntern und erinnern an unseren gnädigen Herrn, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, wenn wir uns an diese Wahrheit gegenseitig erinnern können und stärken können, an sein tröstendes und wirksames, ja lebensveränderndes Wort, dann wird Gemeinde auferbaut. Lasst uns anziehen. Auferbauende Gemeinschaft. Liebe Gemeinde, lasst uns anziehen. Auferbauende Gemeinschaft. Und lieber Samuel und lieber Daniel, helft uns, in diese auferbauende Gemeinschaft hineinzuwachsen. Helft uns, all die Störfaktoren, all das, was unsere Ohren betäubt, aus dem Weg zu räumen. Da, wo es drückt und klemmt, tretet herbei, damit die Ohren und die Herzen auf das Wort Gottes ausgerichtet bleiben und der Mund statt Murren und Klagen voll Lobes und voller Psalmen und geistlichen Liedern ist. Und als letztes, dankbare Aktivität. Paulus erschließt seinen Aufruf, die Handlungen des neuen Menschen anzuziehen, diese Liebe anzuziehen mit einer Aufforderung zu einer dankbaren Aktivität. Vers 17 heißt es, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. All unser Handeln, unsere Worte, unsere Taten, sie sollen im Namen Jesu geschehen. Das bedeutet, dass es passt zu dem, wer Jesus ist und was er getan hat und tut in unserer Mitte. Alles in unserem Leben soll verbunden sein mit Jesus. Alles, was wir sagen und was wir tun, es soll aufzeigen, Jesus ist unser Herr. Jesus ist unser Meister. Jesus ist unser Retter. Ihm verdanken wir unser Leben. Und ihm wollen wir immer ähnlicher werden. Ihn wollen wir immer mehr widerspiegeln. Jesus ist es, der uns beeinflusst, der in uns wirkt, der Gutes hervorbringt in unserem Leben. Alles tut im Namen des Herrn und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alle guten Handlungen, jede liebevolle Erbarmung, jeder friedvolle Schritt der Vergebung, jedes auferbauende Wort in der Gemeinschaft, all das kommt nicht durch uns. All das ist nicht, damit wir uns einen Orden anstecken können an unser Gewand. Nee, all das soll aufzeigen, der große Gott wirkt in seinen Heiligen, in seinen Auserwählten und Geliebten. Der große Gott verändert und füllt an und bereichert seine Gemeinde. Wir sind in Christus neu gekleidet und Gott allein gebührt Dank dafür. Und alles, was hinzukommt, es ist nicht aus uns, sondern von Gott, dem Geber aller guten Gaben. Und jedes Zubehör der Kleidung, wir dürfen es anziehen und tragen durch die Gnade Gottes. Alles, was ehrbar ist, alles, was gut ist, alles, was auferbaut, alles, was Frieden schafft, alles, was Liebe fördert. Oh ja, es kommt von Gott. Und es ist das Privileg der Gläubigen, derer, die mit Christus im Glauben verbunden sind, das Gute zu tragen, das Kostbarste zu tragen. Ja, es sind die kostbarsten Materialien, die schönsten Gewänder, die Christus uns darreicht. Dankbare Aktivität. Und damit meine ich eine Wirksamkeit, die von Gott kommt, so dass bei den Worten und Taten sichtbar wird, hier ist Gott aktiv. Hier sind nicht nur die Menschen tätig und fleißig, hier wirkt Gott durch die Menschen, hier wirkt Gott durch die Gemeinde. Unser Leben wird geheiligt und Gott wird dadurch verherrlicht. Das ist dankbare Aktivität. Und besonders sichtbar wurde diese dankbare Aktivität bei einem der ersten sieben Diakone, Stephanus. Von ihm heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 8, Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und als er redete in großer Menge, da heißt es in Vers 15, und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Seine Taten zeugten von der Kraft Gottes. Sogar in seinem Gesicht sah man, dass Gott hier wirksam ist. Nun, lieber Samuel und lieber Daniel, keine Sorge. Wir erwarten keine Wunder und große Zeichen, wie sie in der Zeit der Apostel vorherrschten, als ein besonderes Kennzeichen dieser Kraft Gottes in der Gemeinde. Wir erwarten von euch keine Wunderkräfte und Zeichenhandlungen, wie bei Stephanus. Und selbst eure Gesichter dürfen gerne so bleiben, wie sie sind. Und doch, ist es nicht auch heute ein Wunder und ein großes Zeichen, wenn der Herr euch in unserer Mitte gebraucht, dass wir sehen können, Gott ist tatsächlich wirksam in ihnen. Gott verändert ihr Leben. Seht diese Brüder, wie der Herr an ihnen wirkt, wie sie vorangehen in Heiligung, wie sie gegen die Sünde kämpfen mit einer Kraft, die nicht aus Fleisch und Blut ist. Und seht, wie sie wachsen in der Erkenntnis, wie der Herr ihnen Licht gibt, zu verstehen die köstlichen Verheißungen Gottes und wie sie überfließen in einer Liebe, die nicht menschlich ist. Seht, wie ihr Gesicht mild und freundlich und herzlich bleiben kann, sogar bei all unserem Murren und bei all unserem sündigen Verhalten. Seht doch mal auf ihr Gesicht. Das ist himmlisch, diese Einstellung, mit der sie die Lasten tragen. Ja, das ist engelsgleich. Wenn ihr als Diakone bereit seid, den Heiligen an diesem Ort zu dienen, in der Kraft des Geistes Gottes und zur Ehre seines großen Namens. Und ja, wir bezeugen, das ist wunderbar. Und das sind große Zeichen, wo in der Gemeinde gesehen wird, Gott ist wirksam. Gott verändert. Und wir wollen lernen zu schauen und zu sehen. Nicht nur auf physische Kräfte, sondern auf geistliche Kraft, die durchdringt und erneuert und heiligt und verändert. Liebe Gemeinde, lasst uns Gott dem Vater Dank sagen für die Diakone, die er uns geschenkt hat. Für seine Wirksamkeit mit Kraft in unserer Mitte, in dieser Gemeinde. Und lasst uns umso mehr uns aufmachen, so zu reden und so zu handeln, dass Christus in unserer Mitte geehrt wird. Und lasst uns so zusammenstehen, dass unsere Diakone mit Freude und nicht mit Traurigkeit dienen können und selbst miterleben und mitdienen können, wie der Herr auch sie und ihren Dienst gebraucht als eine Anziehhilfe der Liebe. Dass die Kraft der Liebe Gottes in dieser Gemeinde spürbar wird, sichtbar wird, Kraft hat. Und dass, wenn Gäste und Besucher, Freunde und Bekannte in unsere Mitte kommen, dass sie sehen können, hier ist Gott wirksam. In dieser Liebe und in dieser Herzlichkeit, oh, wir sehen, Gott ist wirksam in eurer Mitte. Nun, der Herr gebrauche euch als Anziehhilfe der Liebe. Gott zur Ehre und uns zum Segen. Amen.